Gut.
Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz für alle Studierenden und alle die, die sich informieren wollen. In der heutigen Folge sprechen wir über Beckenringfrakturen und meine Gesprächspartnerin ist meine Oberarztkollegin Frau Charlotte Arendt. Hallo Charlotte.
Hallo Olli.
Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Oberarzt und Unterrichtsbeauftragter am Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wie immer, wenn ihr Fragen, Feedback oder andere Anmerkungen habt, eine kurze E-Mail. E-Mail findet ihr in den Shownotes. Charlotte, Beckenringfrakturen, fangen wir nochmal mit der Anatomie an. Welche Knochen bilden den Beckenring und was ist am Beckenring anatomisch noch wichtig an Strukturen?
Ja, also der Beckenring ist insgesamt ein ziemlich komplexes Konstrukt, muss man sagen. Er wird erstmal aus drei separaten Knochen aufgebaut, den beiden Beckenschaufeln und dem Ostsacrum. Die sogenannten Beckenschaufeln wiederum sind auch wieder aus eigentlich drei separaten Knochen, die mal dann miteinander verschmolzen sind im Wachstum des Skeletts, gebildet dem Ostpubis, dem Ostilium und dem Ostischium. Und wenn wir jetzt über Verletzungen vom Beckenring sprechen, können alle diese Strukturen verletzt sein grundsätzlich. Neben den Knochen ist als ganz wichtigen stabilisierenden Faktor noch der Bandapparat zu nennen, der das Becken wiederum mit seinen angrenzenden Gelenkpartnern verbindet. Das mal zur stabilisierenden und dann vielleicht auch verletzten Knöchernseite. Ansonsten bildet das Becken natürlich noch einen zentralen Auffangpunkt für die ganzen intraimpelvinen Organe, die da irgendwie drin liegen. Und nicht zuletzt auch viele Nerven- und Gefäßstrukturen, die zur Funktion und Versorgung unserer Beine notwendig sind.
Ist denn so eine Beckenringverletzung, fangen wir mal mit den Knöchernen an, ist das häufig?
Es ist zum Glück keine wahnsinnig häufige Fraktur, wenn wir es jetzt mit der distalen Radiusfraktur vergleichen, gar keine Frage. Aber sie wird immer häufiger und ich glaube, wir kommen auch gleich noch dazu, dass sie vielleicht in unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich häufig auftritt und auch anders behandelt werden muss.
Da kommen wir gleich dazu. Kommen wir mal zu so einer ganz allgemeinen Einschätzung. Wenn ich jetzt einen Patienten mit Beckenringfraktur habe, ohne jetzt auf eine Klassifikation einzugehen, muss man die denn alle operieren? Das klingt ja sehr, sehr
fundamental klingt es. Nein, man muss zum Glück nicht jede Beckenringfraktur operieren. Wir kommen, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf, was Kriterien sind, die eine Beckenringfraktur operationsbedürftig machen. Grundsätzlich kann man aber sagen, wenn wir davon ausgehen können, dass die übrigen Stabilisatoren, die wir haben, sprich Bandapparat, Muskulatur, der Beckenboden, wenn das nicht gleichzeitig zum Knochen schwer verletzt ist oder relevant verletzt ist, ist am Becken auch eine konservative Therapie häufig möglich, auch wenn wir das nicht klassischerweise eingipsen können, wie einen Unterarm.
Den Gedanken, den heben wir noch mal ein bisschen auf mit den Bandverletzungen und wie man vielleicht erkennen kann, ob eine Bandverletzung vorliegt oder ausschließlich eine knöcherne Verletzung. Du hattest es schon so angedeutet, es gibt da Unterschiede bei Beckenringverletzungen, ob man jung oder alt ist. Wir müssen jetzt gar nicht eine große Diskussion über alt und jung aufmachen. Wann ist man das, wann ist man das nicht? So ganz allgemein kann man sagen, in der Unfallchirurgie gilt man ab 65 als alt. Das hat ja den Grund, dass man da in das Rentenalter eintritt, hatten wir ja schon im Podcast zu den hüftgelenksnahen Frakturen kurz angesprochen. Was sind da so die Unterschiede, die wesentlichen?
Im Wesentlichen kann man es, denke ich, an der Widerstandsfähigkeit und Härte ist falsch gesagt, Widerstandsfähigkeit des Knochens festmachen. Während wir bei jungen Patienten wirklich große Energie brauchen, um diesen starken Beckenknochen, also welchen jetzt von den dreien jetzt auch immer, zu brechen, beobachten wir bei älteren Patienten, dass manchmal nur niederenergetische Traumata ausreichend sind oder vielleicht sogar gar kein Trauma, nur repetitive alltägliche Belastungen schon zu Frakturen führen, was dadurch erklärt ist, dass mit dem Alter, leider bei den Frauen etwas früher als bei den Männern, die Widerstandsfähigkeit des Knochens nachlässt und es zu solchen sogenannten Insuffizienz- oder Ermüdungsfrakturen kommen kann.
Das kann man sich ja mal ganz gut vorstellen. die Elastizität des Knochens. Ich vergleiche das immer, jetzt vielleicht auch, weil ich viel Kindertraumatologie mache. Ein Baum ist ja stabil, aber der ist ja nicht starr, sondern der ist ja elastisch. Der kann sich im Wind so hin und her wiegen, ohne zu brechen. Wenn er dann aber alt und vertrocknet ist, bricht das eher mal so ein Baumstamm. Und mit den Knochen ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Wenn die so die Elastizität verlieren im Alter, dann führen doch kleinere Traumata oder auch, wie du sagst, minimalste Traumata, Mikrotraumata zu doch relevanten Frakturen. Wir fangen mal an mit den jungen Patienten. Wenn ich dich da richtig verstanden habe, ist da eher ein hochenergetisches Trauma erforderlich für eine Beckenringfraktur. Ist das richtig so, oder?
Ja, das ist in aller Regel richtig. Also wenn jetzt keine Ausnahmesituationen wie Knochenstoffwechselerkrankungen oder so zugrunde liegen. Also den jungen Patienten mit Beckenringfraktur erkennt man schon mal dadurch, dass er einen relevanten Unfall gehabt haben muss. Also einen Fahrradsturz, Sturz vom Pferd, Verkehrsunfall, Sturz oder auch Sprung aus größerer Höhe zum Beispiel.
Wie kann ich das klinisch erkennen, ob jemand eine instabile Beckenringfraktur hat?
Tatsächlich steht das auch explizit so in unserer Leitlinie. Wir sind ja doch immer mehr auf Bildgebung geprimed, aber sogar in der Leitlinie zur schwerverletzten Versorgung steht drin, das Becken soll klinisch untersucht werden. Die klinische Untersuchung des Beckens ist nicht unbedingt immer ganz einfach, weil da doch mitunter ein relevanter Weichteilmantel drumherum sein soll. Und valide, ob jetzt eine Beckenverletzung stabil oder nicht ist, in der klinischen Untersuchung zu erkennen, gibt es in der Literatur recht unterschiedliche Daten. Trotzdem rein praktisch, wie wird das gemacht? Beim liegenden Patienten versucht der Untersucher, die Beckenschaufeln zu umfassen und durch leichte Kompressions-Distraktionsbewegungen herauszufinden, ob da eine übermäßige Beweglichkeit vorliegt. Auch die Reaktion des Patienten ist dabei natürlich zu beachten. Also wenn der mit einem Schmerzschrei reagiert, dann könnte da schon was sein. Das ist das eine. Das andere sind aber tatsächlich auch Dinge, die man vielleicht in der Inspektion nicht an der Unfallstelle selbst unbedingt, aber dann im Rettungswagen oder spätestens im Krankenhaus sehen kann, wenn ich ein großes Hämatom im Bereich des Genitals finde oder Blutaustritt aus urogenitalen, analen Körperhöhlen, wo eigentlich keiner sein sollte, dann kann das ein Hinweis auf eine relevante Beckenring und dann auch häufig eine instabile Beckenringverletzung sein.
Jetzt nehmen wir mal an, ich bin Ersthelfer nach einem Motorradunfall oder ich bin mit Freunden auf einer Mountainbike-Tour und einer der Freunde stürzt und ich untersuche den, so wie du es gerade gesagt hast. Also ich umfasse die Beckenschaufel, drücke die zusammen, ziehe das auseinander und habe das Gefühl, das ist eine instabile Beckenringfraktur. Was kann ich jetzt als Ersthelfer tun, wenn ich das vermute oder aber erkannt habe?
Das ist eine ganz wichtige Frage, denn ein großes Problem der Beckenringfrakturen, insbesondere der instabilen, ist, dass sie eine recht große Höhle eröffnen für Blutverlust, den man von außen gar nicht unbedingt sehen kann. Bedeutet, wenn im Rahmen der Fraktur tatsächlich auch Gefäß, und das muss nicht immer eine große Arterie sein, sondern noch gefährlicher sind eigentlich die kleinen venösen Plexusgefäße, die vor dem Sacrum liegen, verletzt sind, kann da ratzfatz wirklich eine relevante Blutmenge aus dem intravasalen Volumen verloren gehen und im Becken landen, das dann dem Körper für die Kreislaufleistung nicht mehr zur Verfügung steht. Das bedeutet, die Erstmaßnahme bei dem Verdacht auf eine instabile Beckenringverletzung ist eigentlich der Versuch, das intrapelvine Volumen zu verkleinern. Das kann ich, wenn ich jetzt kein Equipment dabei habe, ganz einfach mit einer Jacke, einem T-Shirt machen, dass ich um die proximalen Oberschenkel wickel und die zusammenzerre. Man sagt so ungefähr Trochanterhöhe ist ideal, da sollte auch der Beckengurt des ausgestatteten Ersthelfers liegen, aber auch schon solche Sachen wie Innenrotation der Beine, Füße, Knie, Oberschenkel zusammenbinden, reduziert über den Druck, den die proximalen Femora dann von außen auf das Becken ausüben, über die Hüftgelenke, das intrapelvine Volumen und kann diesen Wasserhahn ein bisschen zudrehen oder zumindest den Abfluss begrenzen.
Ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, ist die Höhe des Beckengurtes oder der Jacke oder des Gürtels, was man eben zur Verfügung hat, im Bereich der Trochanteren oder der proximalen Femora, weil häufig, oder vielleicht nicht häufig, aber nicht ganz selten sehen wir ja, dass auch ein Beckengurt, der angelegt wurde, sehr hoch liegt, also auf einer Höhe von den Beckenschaufeln, wo man dann eigentlich keinen positiven Effekt von dieser äußeren Kompression hat. Also da sollte man wirklich drauf achten. Und wenn man den Verdacht hat, sind das ja, wenn man das richtig anwendet, alles Maßnahmen, die einem Patienten, der jetzt keinen instabilen Beckenring hat, also wo ich mich klinisch einfach geirrt habe, nicht schadet.
Genau.
Aber im Gegenteil, das ist ja, wenn man nichts macht, wie immer als Ersthelfer, wenn man nichts macht, ist es eigentlich immer schlechter, als wenn man irgendetwas macht. Jetzt ist der Patient in der Klinik, wir haben den untersucht und den Verdacht auf ein instabiles Becken, haben die entsprechende Maßnahmen eingeleitet, also ein Beckengurt möglicherweise angelegt oder der war schon dran. Wie geht es mit dem Patienten weiter? Welche Bildgebung braucht er?
Also solche tatsächlich als schwer verletzt eingestuften Patienten sollten, wenn möglich, einer CT-Diagnostik zugeführt werden, weil das einfach die schnellste, genaueste Methode ist, wie wir nicht nur knöcherne Verletzungen, sondern eben auch zum Beispiel begleitende Gefäßverletzungen, Blasenverletzungen, alles das, was da eben in der Nähe ist, detektieren können. Und das CT des Beckens ist auch fester Bestandteil der Traumaspirale, die beim polytraumatisierten Patienten angewendet werden sollten. Voraussetzungen dafür, dass der Patient eine CT-Untersuchung bekommen kann, ist natürlich zum einen, dass das Krankenhaus über ein CT verfügt. Muss man sagen, in Deutschland glücklicherweise jetzt eigentlich nahezu Standard überall. Der zweite, aber wichtigere Punkt ist, dass er ausreichend stabil ist von seiner Kreislaufsituation her, um diese Untersuchung mitzumachen. Auch wenn die schnell geht, ist es trotzdem ein Moment Zeit, den der Patient ohne weiteren Support in dem CT-Räumchen ist. In aller Regel funktioniert das aber. Und nicht jeder Patient mit einer Beckenringfraktur ist automatisch kreislaufinstabil. Idealerweise bekommt also dieser Patient, bei dem wir die Beckenringfraktur vermuten, eine CT-Untersuchung. Und in einer für mich perfekten Schockraumwelt sogar ohne festgezogenen Beckengurt. Bedeutet, ich habe zwar unter Umständen weiterhin den Verdacht auf eine instabile Beckenverletzung, aber wenn ich ein gutes Monitoring habe, weiß, dass mein Patient kardiopulmonal kompensiert ist, ich einen adäquaten Blutdruck habe, meine anderen Schockraummitarbeiter einverstanden und informiert sind, würde ich im Idealfall für die Diagnostik den Beckengurt öffnen wollen.
Der Patient ist ja auch überwacht und wenn der Beckengurt liegen bleibt und man sieht, der verschlechtert sich von den Kreislaufparametern,
kann man ihn jederzeit wieder anziehen, ganz
schließt
genau.
Man den einfach wieder. Du hattest ja vorhin gesagt, dass Verletzungen von Blutgefäßen die Patienten vor allem gefährden. Würdest du immer eine Kontrastmittelgabe bei dem CT haben wollen oder ist das nicht obligat?
Es zu haben ist schön. Wenn es aus welchen Gründen auch immer, weil das Kontrastmittel alle ist oder so, kann ja mal sein, ist die CT-Untersuchung ohne Kontrastmittel natürlich besser als gar keine CT-Untersuchung. Trotzdem gehört es zum Standard.
Und du hattest vorhin auch gesagt, die Bänder, die spielen eine ganz wichtige Rolle in der Stabilität des Beckens. Kann ich im CT denn eine Bandverletzung wirklich zuverlässig erkennen?
Längst nicht alle, aber ich kann sehr, also die Bandverletzung selbst an sich sehe ich natürlich direkt auch nicht, da das CT dafür eigentlich nicht die richtige Untersuchung ist, aber ich kann Hinweise auf relevante Bandverletzungen finden und zwar über den Stellungsbefund der einzelnen Knochen, die ja eigentlich mit Bändern verbunden sein sollten, zueinander. Ein ganz klassisches Beispiel ist hier zum Beispiel die Symphyse, also der Punkt, wo die beiden Schambeinäste am vorderen Beckenring zusammentreffen. Das ist ein mit einem kleinen gelenkknorpeligen Anteil verbundenes Gelenk tatsächlich. Wenn wir da ein übermäßiges Auseinanderweichen der Knochen zueinander sehen oder vielleicht sogar eine Verschiebung in vertikaler oder sagittaler Richtung, dann ist das nicht nur ein Hinweis, sondern eigentlich auch tatsächlich ein richtiger Beweis einer relevanten Bandverletzung. Gleiches gilt auch für den hinteren Beckenring. Wenn ich Vertikalverschiebungen des Sacrums, die durch eine Fraktur bedingt sein können, sehe, aber zum Beispiel gleichzeitig kleine Abrisse der Prozessus transversus, der Lendenwirbelkörper, sehe, dann weiß ich, dass dort auch eine relevante Verletzung des Bandapparats vorliegen muss.
Jetzt haben wir so einen Patienten im, nehmen wir mal an, einem Schockraum, im besten Falle, also nicht im besten Falle für den Patienten, aber für die Versorgung des Patienten ist es sicherlich der beste Fall, weil dann gleich alle Fachdisziplinen zusammen sind und eine Entscheidung treffen können. Der hat einen instabilen Beckenring, ist auch sonst nicht kardiopulmonal so wahnsinnig stabil. Wie geht man da jetzt chirurgisch vor? Was macht man mit dem?
Die Planung der chirurgischen Therapie hängt natürlich vom Gesamtverletzungsmuster des Patienten ab. Tatsächlich ist das Becken eine Region, die für Sofortmaßnahmen, die wenig Zeit erfordern, aber zu einer zügigen Stabilisierung des Patienten führen können, gut zugänglich. Und wenn der jetzt zum Beispiel noch gleichzeitig ein schweres Thoraxtrauma hat oder ein Schädelhirntrauma, was einer chirurgischen Behandlung bedarf, dann gilt es unter den gleichen Prinzipien wie in der Erstversorgung, das intrapelvine Volumen möglichst klein zu machen, um den erstmal mechanisch, aber vor allen Dingen kardiopulmonal zu stabilisieren, dass der Druck stabil ist, dass der Blutverlust minimiert wird. Und dafür eignen sich, je nachdem, wo die Hauptverletzung des Beckenrings ist, wo die Hauptinstabilität vorliegt, unterschiedliche Maßnahmen. Die reichen vom klassischen Fixateur externe, den, glaube ich, viele von unseren Zuhörern kennen, zur Stabilisierung vor allen Dingen des vorderen Beckenrings, über Maßnahmen wie die sogenannte Beckenzwinge, die den hinteren Beckenring stabilisieren soll und ja tatsächlich wie, ein bisschen wie so ein Schraubstock aussieht und zum Glück nicht allzu oft zur Anwendung kommen muss. Also ich habe in meiner Zeit hier, glaube ich, einen Patienten gesehen, der damit versorgt werden musste, erfreulicherweise. Denn auch tatsächlich minimalinvasive, schnell verfügbare Verfahren wie eine perkutan gesetzte Schraubenosteosynthese am hinteren Beckenring können für die Primärversorgung gut funktionieren. Sollte nach der Stabilisierung des Beckens immer noch eine Kreislaufinstabilität des Patienten bestehen, die jetzt nicht auf eine andere Verletzung, die er auch noch hat, zurückzuführen ist, ist tatsächlich eine Möglichkeit, Blutungen, die im Becken bestehen, abzudrücken. Sind das aus der CT-Untersuchung bekannt venöse Blutungen, dann wäre das Pelvic Packing, also tatsächlich die Eröffnung des intrapelvinen Raums und Ausstopfen mit Bauchtüchern fürs Erste die Maßnahme der Wahl. Für arterielle Blutungen sind tatsächlich mittlerweile die Radiologen in den Fokus gerückt zur interventionellen Blutstillung.
Also man sieht auch da, so eine Beckenverletzung braucht ein ganzes Dorf voller qualifizierter Ärzte. Das kann man nicht alleine schaffen, das ist wie bei der Kindererziehung. Du hast das super anschaulich erzählt. Wir werden aber in den Shownotes mal so ein Fallbeispiel bringen, wo man ein instabiles Becken sieht, dann auch sieht, wie man durch die Maßnahmen das intrapelvine Volumen reduziert, ja, wie das dann ausschaut. Und werden dann noch ein Röntgenbild mit einem Fixateur zeigen und ich schaue auch, dass wir da vielleicht nochmal eine Verlinkung zu einem Video für die Anlage des Fixateurs beim Becken, dass wir da einen Link einstellen. Kommen wir zu den älteren Patienten, also 65 plus. Haben die auch so, wenn die eine Beckenringfraktur haben, auch so ein instabiles Becken? Kann ich da auch rumwackeln oder wie ist das bei denen?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir haben es eingangs ja schon ein bisschen beschrieben, dass die Anamnese, wie es überhaupt zu dem Bruch kommt, eine ganz andere ist. Also das ist entweder ein Patient, der sich versehentlich nicht auf, sondern neben den Stuhl gesetzt hat und einmal auf dem Po geplumpst ist. Oder vielleicht auch jemand, der einfach im Verlauf von mehreren Wochen Schmerzen klassischerweise im unteren Rücken bekommen hat. Das ist eigentlich so der absolute Klassiker. Und in der klinischen Untersuchung haben die zwar häufig auch einen Druckschmerz, aber eine Instabilität ist ganz, ganz selten nur und auch nur in fortgeschrittenen Stadien eigentlich zu detektieren.
Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Hinweis auch für die Zuhörenden, die jetzt nicht in die Orthopädie-Unfallchirurgie gehen möchten, sondern vielleicht Hausärzte werden oder in der Notaufnahme arbeiten, dass der alte Patient mit einem tieflumbalen Schmerz immer zumindest den klinischen Verdacht von einer Beckenringverletzung hat und dass man dem nachgehen sollte, wenn nicht die Untersuchung des Rückens den Schmerz auch erklärt, aber auch dann, wenn man einen osteoporotischen Knochenbruch der Lendenwirbelsäule sieht, kann trotzdem auch ein osteoporotischer Knochenbruch des Beckenrings vorliegen. Da sind wir jetzt deutlich aufmerksamer geworden in den letzten 10 Jahren, muss man sagen. Ich glaube, wir haben früher viele übersehen, weil wir gar nicht dran gedacht haben.
Ganz unbedingt. Also wir sehen tatsächlich auch einige Patienten, die zu uns überwiesen werden, die ambulanten MRT der Lendenwirbelsäule bekommen haben wegen seit Wochen bestehenden Rückenschmerzen. Und die MRT-Untersuchung zeigt ein Ödem im Sacrum. Und die Sacrumfraktur, die sie haben, ist der Grund für die Schmerzen und ist eben eine Beckenringfraktur.
Bei der klinischen Untersuchung gibt es da Punkte, bei denen du sagen würdest, die muss man noch machen, die man beim jungen Patienten nicht so macht, oder entspricht die klinische Untersuchung dem des jungen Patienten?
Die klinische Untersuchung ist im Wesentlichen, also ist keine vollkommen andere, die man macht. Ein bisschen dezidierter würde man bei einem Patienten, der jetzt eben nicht schwer verletzt auf der Liege liegt, auch gerne die aktive Funktion der Beine testen. Wenn man überlegt, so ein ganz klassisch verläuft die Sacrumfraktur des älteren Patienten lateral der Neuroforamina. Ganz häufig betroffen ist oben die Ala des Sacrums. Und da laufen eben schon ein paar wichtige Nerven vorbei. Also Nervenwurzel L5 und S1 ist was, was ich immer dezidiert prüfe und auch mein Ergebnis der Untersuchung dokumentiere. Also sprich Sensibilität, Motorik, auch ein Reflexstatus. Das mache ich beim jungen Patienten natürlich auch, aber eben nicht in der Notfallsituation.
Kannst du kurz sagen, für diejenigen, die jetzt noch nicht Neurologie hatten oder das vergessen haben, L5, S1, was macht das für Ausfälle motorisch und sensibel?
Also es geht vor allen Dingen um Fußhebung, Großzehenhebung. Das ist der Klassiker von L5. Da gibt es manchmal so ein bisschen Mischinnervationen. Und die Sensibilität am lateralen Oberschenkel und anterolateralen Unterschenkel bis auf den Fußrücken. Und die Nervenwurzel S1 ist eigentlich das, was die Patienten als klassischen Ischias-Schmerz beschreiben. Also der dorsale Oberschenkel, der nach unten zieht, und die Fußsenkung. Auch das tatsächlich ein Grund, weshalb diese Verletzungen gelegentlich mit vielleicht einem Bandscheibenproblem verwechselt werden, weil sie eine ähnliche Symptomatik machen können.
Genau, also man sieht, es ist also der ältere Patient mit dem tieflumbaren Schmerz, das ist nicht so ganz banal, da muss man an vieles denken. Welche Bildgebung machen wir? Du hattest schon angesprochen, die kommen häufig mit einem MRT, das ist ja jetzt nicht immer verfügbar und schnell zu machen, da müssen die Patienten auch eine ganze Zeit lang ruhig liegen können, und das kann man sich ja vorstellen, wenn man so einen tieflumbaren blöden Schmerz hat, da eine halbe Stunde ruhig zu liegen, das kann schon mal schwer fallen. Was würdest du als erste Bildgebung durchführen?
Es hängt natürlich, so wie du schon sagst, immer vom Beschwerdebild des Patienten ab. Leider haben nicht alle einen tieflumbalen Rückenschmerz. Viele kommen auch mit einem klassischen Leistenschmerz, den man in der Altersgruppe auch vielleicht mit einer Coxarthrose verbinden könnte. Aber tatsächlich in dezidiert lokaler Druckschmerz, Symphysea, und im Bereich der Leiste kann in dieser Altersgruppe auch verdächtig auf eine vordere Beckenringfraktur sein. Wenn ich aus welchem mir zusammengebastelt habe, aus Anamnese und klinischer Untersuchung, den Verdacht auf eine Beckenringfraktur habe, ist aus meiner Sicht die CT-Untersuchung auch für den älteren Patienten das, was mir am schnellsten das genaueste Ergebnis bringen kann. Allerdings ist die natürlich jetzt anders als bei meinem Schockraumpatienten nicht unbedingt immer sofort verfügbar, sodass auch eine klassische Beckenübersichtsaufnahme auf jeden Fall erstmal einen Hinweis dafür geben kann, insbesondere ob eine vordere Beckenringfraktur vorliegen könnte.
Die hintere Beckenringfraktur, die scheint ja schwierig zu erkennen zu sein auf dem konventionellen Röntgen. Das liegt ja vor allem daran, die Patienten sind halt nicht abgeführt, die kommen, wie sie kommen, da ist viel Darmgas drüber. Und wenn man so Röntgenbilder mal gesehen hat von einem osteoporotischen Becken mit Darmgas davor, dann weiß man, puh, das ist nicht so ganz banal, da eine Sacrumfraktur wirklich sicher zu erkennen. Und das soll ja auch eine therapeutische Konsequenz haben. Also ich denke, wenn man im Röntgenbild eine vordere Beckenringfraktur sieht, dann sollte man auf jeden Fall eine Schnittbildgebung machen. Erstmal CT, das ist einfach schneller und besser zu haben. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob da vielleicht im hinteren Beckenring was sein könnte, die Patienten, die Schmerzen haben, sollte man meines Erachtens nach auch ein CT durchführen, weil das ja tatsächlich dann auch therapeutische Konsequenzen haben kann. Jetzt ohne so eine ganz detaillierte Klassifikation hier anzusprechen, das ist, glaube ich, für die Hörergruppe ein bisschen zu weitgehend. Welche Therapie machen wir denn bei den alten Menschen mit den Beckenringfrakturen?
Also ein bisschen Klassifikation müssen wir schon, oder zumindest Lokalisation, wo die Frakturen sind, weil das ist tatsächlich schon entscheidend für die Therapieplanung. Wir unterscheiden zwischen isolierten vorderen Beckenringfrakturen, die in aller Regel sehr gut konservativ behandelbar sind. Konservative Therapie, hat man dann früher gedacht, das ist 8 Wochen ins Bett legen und nichts machen. Wir wissen jetzt, wenn wir an die proximalen Femurfrakturpatienten denken, das ist ja ungefähr ein ähnliches Patientenkollektiv, dass lange Immobilität eigentlich genau das Gegenteil von dem ist, was wir für diese Patienten wollen, sodass die konservative Therapie der Beckenringfraktur tatsächlich aus einer möglichst frühzeitigen Mobilisation besteht. Warum geht das überhaupt? Da sind wir wieder bei dem Bandapparat. Die Frakturen entstehen ja durch jetzt keinen besonders großen Impact, kein großes Trauma, und die meisten davon sind zumindest initial nicht schlimm verschoben, und wir können davon ausgehen, dass der umgebende Bandapparat eigentlich noch intakt ist, sodass wir zunächst mal versuchen, bei den Patienten mit einer isolierten vorderen Beckenringfraktur und auch bei Patienten mit hinterer Beckenringfraktur, also sprich in aller Regel Sakrumfrakturen, unter angepasster Schmerzbehandlung eine schrittweise Mobilisation hinzubekommen. Wenn das nicht funktioniert, weil die Patienten einfach schmerzbedingt nicht auf die Füße kommen, ist die nächste Eskalation der Schmerztherapie eigentlich dann die Operation. Ein möglichst minimalinvasives Stabilisierungsverfahren. Weniger, dass man sagt, man möchte jetzt wie bei einer Gelenkfraktur alles wieder genau zusammenpuzzeln, damit alles genau anatomisch steht und da fixieren, sondern eine Überbrückung der Frakturen hinbekommen, dass die weniger Bewegung im Frakturspalt haben, der Patient dadurch weniger Schmerzen hat und besser mobilisiert werden kann. Also die OP ist tatsächlich eher als Schmerztherapeutikum zu sehen in dieser Gruppe der Frakturen. Es gibt auch bei den Beckenringfrakturen des älteren Patienten, die durch ein niederenergetisches Trauma oder kein Trauma entstanden sind, Frakturmorphologien, die tatsächlich zu richtigen Instabilitäten führen können. Und der Knackpunkt ist eigentlich, dass wir die Fraktur diagnostizieren zu einem Zeitpunkt und gar nicht wissen, wie die sich weiterentwickelt. Also es ist möglich, dass wir einen Patienten sehen und eine bilaterale Sakrumfraktur diagnostizieren. Es geht dem Patienten gut, der kann mobilisiert werden, fängt an zu laufen, alles ist fein. Und 3 Wochen später kommt er wieder und sagt, er hat einen neuen Schmerz, auch wieder am unteren Rücken. Und wir machen eine neue Untersuchung im CT und sehen, die Fraktur ist progredient. Es haben sich neue Frakturausläufer gebildet. Wenn das passiert, muss man sagen, kann es sein, dass auch diese Frakturen Instabilitätskriterien erfüllen und dann eine tatsächlich mechanische Fixierung unter Stabilisierungsaspekt brauchen.
Also man kann das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Man muss die Patienten einfach im Auge behalten, so ist es, weil die Frakturen sind dynamisch, wie du das beschreibst. Also eine am Anfang ganz harmlose Fraktur kann dann nach 3 Wochen auf einmal doch eine größere Herausforderung sein, die wieder gut zu behandeln. Ich denke, was man auch mitnehmen sollte, gerade bei den alten Patienten, es ist zwar keine Indikatorfraktur für eine Osteoporose, aber es ist ja doch eine ganz typisch osteoporotische Fraktur, dass man als behandelnder Hausarzt alles dafür tut, dass es gar nicht so weit kommt und Patienten regelmäßig zum Osteoporose-Check-up entweder einbestellt oder zu einem spezialisierten Kollegen überweist, weil gerade die initiale Therapie ja doch relativ einfach ist und die Patienten einfach darüber aufgeklärt werden müssen, dass sie eben durch Alltagsaktivitäten letztendlich eine Fraktur des Beckenrings bekommen können, die dann instabil wird.
Ganz genau. Also es ist zwar noch keine Indikatorfraktur, aber es ist in den letzten Jahren heiß diskutiert, dass es eine wird. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Beckenringfraktur aufgenommen wird.
Absolut. Ich denke auch da für die Insuffizienzfraktur des Beckens machen wir ein Fallbeispiel in die Shownotes, dass man da mal auch den Unterschied sieht und auch so eine Behandlung mal sieht. Da gibt es ja Schrauben, da gibt es solche Stabsysteme, die man einbringen kann, ganz verschieden. Letztendlich, aber so wie du gesagt hast, es geht da um eine Schmerztherapie, um eine Stabilisierung und gar nicht um eine anatomische Reposition. Gut, wenn man es zusammenfasst, Beckenringfrakturen bei jungen Patienten resultieren aus einem hochenergetischen Trauma. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Wenn sie instabil sind, muss man initial schauen, dass man den Blutverlust des Patienten kontrolliert und beendet. Das ganz häufig interdisziplinär, gemeinsam mit den Kollegen der Radiologie. Bei den älteren Patienten aufmerksam bleiben, wenn man einen tieflumbaren Rückenschmerz hat, den man sonst nicht erklären kann, und im Zweifel da eine Computertomographie veranlassen, um dann eine suffiziente Schmerztherapie durchzuführen oder aber auch, wenn es erforderlich ist, operative Therapie. Kann man das so stehen lassen?
Klingt für mich vollständig.
Wunderbar. Ja, Charlotte, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, euch
vielen Dank für die Einladung.
Viel Spaß beim Durchgehen der Fallbeispiele. Tschüss.
Tschüss.